Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt.
Good evening from Belmont University in Nashville, Tennessee. I'm Kristen Welker of NBC News, and I welcome you to the final 2020 presidential debate between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden.
Nashville, Tennessee, die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Das zweite und letzte TV-Duell vor der US-Präsidentschaftswahl. Ein Saal in dunklem Blau, das Publikum regungslos, die Moderatorin makellos und die Protagonisten Donald Trump und Joe Biden mitunter erfrischend sprachlos. Der Stummschalttaste sei Dank, von führenden Paartherapeuten empfohlen. Wer schreit, wird abgeschaltet. Und schuld sind sowieso immer die anderen.
It's not my fault that he came here. It's China's fault. And you know what? It's not Joe's fault that he came here either. It's China's fault. They kept it from going into the rest of China for the most part, but they didn't keep it from coming out to the world, including Europe and ourselves.
China ist der Bad Guy. Weder er, Donald, noch der Joe können etwas für das Virus, sagt der US-Präsident. Denn er wusste schon im Mai, dass Corona aus einem Hochsicherheitslabor des Instituts für Virologie in Wuhan herausgekrochen war. Beweise dafür? Fehlanzeige. Bereits vor der Corona-Krise waren die Beziehungen zwischen China und den USA angespannt. Seitdem sind sie im Eimer. Der Konflikt zwischen der alten und der aufstrebenden Supermacht, unser Thema heute. Zuvor schauen wir uns an, wie Donald Trump Außenpolitik macht und wie Joe Biden sie machen würde. Denn auch das Verhältnis zwischen der EU und den USA hat sich unter Multilateralismus verächter Trump dramatisch verschlechtert. Was würde ein US-Präsident Biden anders machen mit uns und mit China? Thorsten Teichmann hat die Antworten.
Geht es um Außenpolitik, dann ist Dave Watson aus Iowa mit der Trump-Administration zufrieden. Zumindest im Fall von China. Die Volksrepublik kaufe gerade wieder mehr Sojabohnen, so der Farmer. Mit Donald Trump ist er sicher, dass es so bleibt, mit Joe Biden aber nicht. Ich glaube nicht, dass er die Handelsabkommen in der Form durchsetzen wird. Er wird nicht so verhandeln mit China, wie die Trump-Administration und deren Verhandlungsführer es gerade tun. Außenpolitik spielt nicht die entscheidende Rolle bei der Präsidentschaftswahl, aber die Frage, wie hältst du es mit China, ist zum Beispiel wichtig für viele Amerikaner. In einer Runde mit Wählern wurde der Präsidentschaftskandidat der Demokraten Joe Biden deshalb gefragt, wie er Donald Trumps Außenpolitik beurteilt. Wir sind in der Welt isolierter als jemals zuvor. Unsere Verbündeten müssen allein klarkommen. Aus Amerika zuerst sei Amerika allein geworden, sagt Biden. Und tatsächlich betont der Kandidat der Demokraten, dass er die Beziehungen zu den Verbündeten wie Deutschland reparieren will. Biden schlägt vor, zum Pariser Klimaschutzabkommen zurückzukehren und er will das Atomabkommen mit Iran wieder in Kraft setzen und ergänzen. Darin unterscheidet er sich deutlich von der Trump-Administration. Der US-Präsident verweist beim Thema Außenpolitik auf grandiose Bilder. Mitte September empfing Trump den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu und die Außenminister aus Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Weißen Haus für eine Vertragsunterzeichnung.
We're here this afternoon to change the course of history.
Wir ändern heute Nachmittag den Lauf der Geschichte. Nach Jahrzehnten der Spaltung und des Konflikts sehen wir den Anfang eines neuen Nahen Ostens. Wir schlagen einen Weg ein, damit Menschen aller Glaubensrichtungen und jeder Herkunft in Frieden und Wohlstand leben. Hinter dem regionalen Abkommen steckt auch das Ziel der Trump-Administration, möglichst bald alle Truppen aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus Afghanistan abzuziehen. Auch Trumps Kontrahent Biden will US-Soldaten zurückholen. Aber er hört auf Warnungen, dass dann zum Beispiel im Grenzgebiet von Irak und Syrien die verbliebenen Kämpfer des Islamischen Staats wieder an Einfluss gewinnen. Amerika sei nicht sicherer als vor 4 Jahren, sagt Biden. Falsch, entgegnet US-Außenminister Mike Pompeo auf die Frage eines Journalisten im Zusammenhang mit Nordkorea.
You should know.
Sie müssen wissen, dass die Kommunistische Partei in China im vergangenen Jahr mehr Raketen getestet hat als der Rest der Welt zusammengenommen. Nordkorea hat dagegen vergangenes Jahr keine einzige ballistische Interkontinentalrakete getestet. Und so war das auch im Jahr zuvor.
That held true for the year before that as well.
Der Kandidat der Demokraten Biden sieht die Erfolge dagegen wiederum kritisch.
This president embraces all the thugs in the world.
Dieser Präsident umarmt alle Schläger auf der Welt. Er ist gut befreundet mit dem Diktator von Nordkorea. Er ist Putin nicht entgegengetreten und er hat sich zu bedienen gelernt bei Staatschef Xi in China. Bei den Konflikten mit Nordkorea, Russland und China setzt Biden auf die Zusammenarbeit mit Verbündeten. Das bedeutet aber auch, dass er, wie Trump, von der Forderung nicht abweichen wird, dass Deutschland und andere Staaten mehr für ihre und die gemeinsame Verteidigung tun müssen.
America first oder America alone? Die US-Außenpolitik unter Donald Trump und Joe Biden. Thorsten Teichmann berichtete. Die Beziehungen zwischen China und den USA sind so schlecht wie seit 40 Jahren nicht mehr. Die Regierungen in Peking und Washington streiten unter anderem über Wirtschafts- und Handelspolitik, über die Menschenrechtslage in Xinjiang, Tibet und Hongkong, über Industriespionage, über die Sicherheitslage im südchinesischen Meer, den Taiwan-Konflikt und den Ursprung des Coronavirus. Die Situation, so sieht es derzeit aus, wird sich weiter zuspitzen, unabhängig davon, wer in einer Woche die US-Präsidentenwahl gewinnt. USA-Korrespondent Thorsten Teichmann und China-Korrespondent Steffen Wurzel berichten über einen Großkonflikt, der gekommen ist, um zu bleiben.
Der Starbucks-Laden in der Shanghaier Einkaufsstraße Nanjinglu gehört zu den Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die mit dunklen Holzelementen und edlen Designmöbeln ausgestattete Filiale des US-Kaffeehauskonzerns erstreckt sich über zwei Stockwerke und mehrere hundert Quadratmeter. Die größte Starbucks-Filiale in China sei das, erzählt eine der Verkäuferinnen stolz, mit Platz für bis zu 300 Menschen. Von den US-chinesischen Spannungen ist hier nichts zu spüren. Die vor allem jungen Kundinnen und Kunden stören sich kein bisschen daran, dass der Laden zu einem US-Konzern gehört.
Politik interessiert uns nicht.
Aber wegschauen geht nicht länger. Ein Konflikt zwischen Ländern der westlichen Staatengemeinschaft und China ist längst Realität. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnt angesichts der Spannungen zwischen beiden Ländern vor einem neuen Kalten Krieg. Tatsächlich sind die Beziehungen beider Länder so schlecht wie seit 4 Jahrzehnten nicht mehr. Und ein möglicher Machtwechsel im Weißen Haus wird daran nichts ändern.
Seit Januar 1979, also seit knapp 42 Jahren, unterhalten die USA und die Volksrepublik China offizielle diplomatische Beziehungen. Etwa gleichzeitig leitete damals die chinesische Staats- und Parteiführung eine wirtschaftliche Öffnung des Landes ein. In einzelnen Branchen wurden erstmals auch ausländische Firmen zugelassen und so konnten auch US-Firmen im bevölkerungsreichsten Land der Welt Geschäfte machen. Und obwohl es mächtig kriselt in den transpazifischen Beziehungen, die chinesische Kundschaft bleibt den großen US-Marken bisher treu. Von einem vollumfänglichen Decoupling, also einer wirtschaftlichen Entkopplung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, kann bisher keine Rede sein. Doch das Misstrauen zwischen beiden Seiten wächst. Die Handelshemmnisse werden größer.
Und so schaut man gern auf die Anfänge der Beziehung zurück, auch im US-Bundesstaat Iowa.
It's a small room, I can show you.
Glad Cheng führt durch einen schmalen Gang über einen hellen Teppich in ein kleines Zimmer am Ende des Flurs. Es liegt ganz links außen in einem langgezogenen amerikanischen Einfamilienhaus.
Here's a small room for his stay.
In diesem kleinen Raum hatte er geschlafen. Und damals hingen an der Wand noch Bilder von Star Wars.
Star Wars? Yeah, yeah. But at that time he just stayed in this small room.
Die Poster sind verschwunden. Dafür hängt jetzt eine schwere Kette vor dem Bett mit der rot gemusterten Tagesdecke, wie in einem Museum. Denn in dem Bett hat er 1985 geschlafen, der chinesische Staatschef Xi Jinping, bei seinem Besuch in der Kleinstadt Muscatine im US-Bundesstaat Iowa. Dan Stein ist Chef einer lokalen Gemeinschaftsbank. Er hat eine Firma für Prägestempel und gemeinsam mit Glad betreibt Stein eine Import-Export-Agentur, die sich um den Kulturaustausch mit China, weltweiten Handel und Immobilienentwicklung kümmert.
Delegationen, die häufig von der chinesischen Regierungsseite angeführt worden waren, bleiben jetzt aus. Das US-Außenministerium hat neue Regeln erlassen, dass sie ihre Aktivitäten in China offenlegen müssen. Es gibt viel weniger Austausch.
Es sind die Folgen einer veränderten China-Politik. Deren prominenter Vertreter in Washington ist US-Außenminister Mike Pompeo. Bei einer Grundsatzrede im Juli dieses Jahres in der Richard Nixon Gedenkbibliothek warf er der Kommunistischen Partei Chinas vor, Patente gestohlen zu haben, Lieferketten zu zerstören, Menschenrechte zu missachten und den internationalen Handel auf den wichtigsten Wasserstraßen zu gefährden.
President Nixon once said, he feared he had created a Frankenstein.
Präsident Richard Nixon sagte einmal, er befürchte, er habe einen Frankenstein geschaffen, indem er die Welt für die Kommunistische Partei Chinas geöffnet habe. Und an dem Punkt stehen wir. Was auch immer der Grund sein mag, China ist heute im Inland zunehmend autoritär und in seiner Feindseligkeit gegenüber der Freiheit überall aggressiver.
Dan Stein in Muscatine sagt, die Vereinigten Staaten und China würden in ihren Beziehungen durch eine schwierige Phase gehen. Aber es sei nicht im beiderseitigen Interesse, sich wieder vollständig voneinander zu lösen. Also kein Decoupling, keine Entkopplung der beiden Gesellschaften und schon gar nicht kurzfristig.
Jenseits des Handels geht es um weltweiten Einfluss und wie man ihn nutzt. Amerika hält sich für eine große, außergewöhnliche Nation, die Menschen gerecht behandelt. Ich bin unsicher, ob die Geschichte uns dabei immer recht gibt. Aber da China jetzt an Macht gewonnen hat, fragen wir uns, wie werden sie die Macht einsetzen? Und wie immer, wenn einer so wie wir Macht verliert, möchte er trotzdem den Einfluss behalten. Und diesen Konflikt erleben wir gerade.
Die politische Führung in Washington achte darauf, dass sie über Chinas Regierung und deren Politik spreche und nicht über die Menschen.
Es kann aber nicht nur darum gehen, Härte zu zeigen. Es ist unwahrscheinlich, dass wir damit ans Ziel kommen. Wir müssen auch das chinesische Volk einbeziehen und stärken. Ein dynamisches, freiheitsliebendes Volk, das sich völlig von der Kommunistischen Partei Chinas unterscheidet.
An der Basis der chinesisch-amerikanischen Beziehungen und daran, dass beide Seiten wirtschaftlich voneinander abhängig sind, ändere die derzeitige Krise eigentlich nicht viel. Das sagt Shen Dingli vom Zentrum für Amerika-Studien an der Shanghaier Fudan-Universität.
Die USA wollen nach wie vor von engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern profitieren. Daran hat sich nichts geändert. Auch China will von engen Beziehungen profitieren. Das Problem ist nur, dass es ein Ungleichgewicht gibt, denn China profitiert in viel größerem Ausmaß. Aus Sicht der USA zieht man also zu wenig Nutzen daraus.
Gegründet wurde das Shanghaier Zentrum für Amerika-Studien 1985, also in dem Jahr, in dem der heutige Staatschef Xi Jinping nach Muscatine in Iowa reiste, rund 10.000 Kilometer von Shanghai entfernt. Bei Gründung des Instituts an der Shanghaier Fudan-Universität galt es an chinesischen Hochschulen als modern und zukunftsweisend, sich wissenschaftlich mit den USA zu beschäftigen. Heute ist davon nicht mehr viel zu spüren. Im Gegenteil, akademische Freiheit ist an Chinas Universitäten kaum noch vorhanden und nur noch die wenigsten Expertinnen und Wissenschaftler in China, die sich mit den USA beschäftigen, trauen sich offen ihre Meinung zu sagen, aus Angst vor staatlicher Repression. Der Shanghaier Professor Shen Dengli ist einer der wenigen in China, die noch bereit sind, mit ausländischen Medien über die Beziehungen zwischen China und den USA zu sprechen.
Es geht beim Streit zwischen China und den USA inzwischen um Wirtschaft, um Handel und Technologie. Es geht um TikTok und WeChat. Es geht um Taiwan, das südchinesische Meer, Xinjiang, Hongkong und einiges mehr.
Für den Politologen Eric Huntman spielt noch etwas anderes eine Rolle. Huntman arbeitet als Wissenschaftler am Fairbanks Center für China-Studien an der Harvard-Universität und als Professor an der privaten New York University in Shanghai.
Es steht außer Frage, dass die USA China jahrelang bevorzugt behandelt haben. Man wollte der Volksrepublik helfen, sich zu entwickeln. Und man hoffte, dass sich nicht nur Chinas Wirtschaft wandelt, sondern sich auch die Politik in eine bestimmte Richtung verändert. Unter diesem Gesichtspunkt ist es verständlich, dass die USA frustriert sind darüber, wie sich einige Dinge in China in den vergangenen Jahren entwickelt haben.
Tatsächlich ist in den vergangenen Jahren immer deutlicher geworden, das Konzept Wandel durch Handel ist in Bezug auf China völlig gescheitert. Die kommunistische Führung hat die Volksrepublik in den vergangenen Jahrzehnten zwar wirtschaftlich modernisiert, politisch-gesellschaftlich aber ist China heute deutlich verschlossener und restriktiver als noch vor 10, 15 Jahren. Spätestens seit dem Machtantritt von Xi Jinping im Jahr 2013 geht die Staatsführung systematisch gegen alles vor, was auch nur ansatzweise den Machtanspruch der KP in Frage stellt.
Wenn es um China geht, denkt Dave Watson aus dem US-Bundesstaat Iowa zunächst nicht unbedingt an den Machtanspruch der kommunistischen Partei, sondern an seine Felder.
So right now the pod that I just showed you, if you roll it, it doesn't, well, that one's.
Insofern geht es auf seiner Farm gerade um den richtigen Grad der Trockenheit. Nur dann platzen die Schoten der Sojapflanze auf, wenn sie zwischen den Mahlrädern der Erntemaschine gerieben werden und geben die Bohnen frei. Soja ist eine chinesische Pflanze, aber die USA sind nach Brasilien der zweitgrößte Exporteur weltweit, erzählt Dave.
Ich nehme die Sojabohnen, die wir am Nachmittag ernten, und bringe sie zu einem Verladeterminal in Muscatine oder Davenport in Iowa. Sie kommen dann auf einen Lastkahn. Der fährt durch eine Reihe von Schleusen nach Baton Rouge oder New Orleans. Dort an der Südspitze Louisianas werden sie von dem Lastkahn auf ein großes Containerschiff geladen. Und dieses Containerschiff fährt dann entweder nach Europa oder durch den Panama-Kanal nach Asien, also China, Japan oder Korea.
Southeast Asia, China, Japan, Korea.
China sei dabei lange Zeit ein unfairer Mitspieler gewesen, sagt Dave. Und er wiederholt damit einen Satz, den Präsident Donald Trump geprägt hat.
Here we go.
Auch am Nachmittag ist Dave noch unsicher, ob die Sojaschoten trocken genug sind und platzen. Er ist zum Feld von Stephen Kaufman gefahren. Dave hat versprochen, Stephens Ernte mit seiner roten Maschine einzufahren, die einem Mähdrescher ähnelt. Die Familie Kaufman bestellt ihr Land in der Region ebenso lange wie Daves Familie, also weit über 100 Jahre. Stephen ist 70, trägt eine Latzhose, einen wilden grauen Bart und die Brillengläser müssen schon eine Ewigkeit beschlagen sein.
Wir können China in Schach halten, wenn wir diesen Präsidenten behalten. Dann wäre alles in Ordnung. Aber ich habe Sorge, dass uns das nicht gelingt. Das sieht nicht so gut aus.
Wer Trump nicht wählt, müsse ein Idiot sein, sagt Stephen Kaufman. Dave ist als Vertreter der Sojabauern in Iowa natürlich mit Blick auf die Präsidentschaftswahl viel abwägender und zurückhaltender.
Wir sind beide Weltmächte und einer will immer größer und mächtiger sein als der andere. Das wird immer so sein. Aber man sollte es nicht noch schlimmer machen, als es ist. Wenn es ein freundlicher Wettbewerb bleibt, dann ist alles prima. Aber wenn daraus Gegner werden, macht uns das wirklich Sorgen.
Doch strategisch betrachtet überlagert die Konfrontation mit China für die Vereinigten Staaten auch abseits des Handelsstreits schon jetzt alle anderen Konflikte. US-Verteidigungsminister Mark Esper sprach Mitte September vom indopazifischen Raum als Einsatzgebiet Nummer 1 seines Militärs. Esper kündigte an, mehr Geld für neue Schiffe auszugeben.
Es wird eine Streitkraft von 355 Schiffen sein, sowohl bemannt als auch unbemannt. Gebaut über einen gewissen Zeitraum und innerhalb des Budgets.
Es ist ein Wettrüsten mit China. Die Volksrepublik hat, was die Zahl der Schiffe angeht, inzwischen eine größere Marine als die USA. Es geht darum, den Gegner zu zwingen, immer mehr Geld für neue Waffensysteme auszugeben. Allerdings sehen einige Rüstungsexperten zuletzt das US-Militär in der Rolle des Getriebenen und nicht länger China. Die kommunistische Staatsführung in Peking gibt sich entsprechend selbstbewusst und machtbetont.
Der Pressebriefingraum im chinesischen Außenministerium. langgezogene Tische mit Arbeitsplätzen für Reporterinnen und Reporter, gegenüber ein Podium vor strahlend blauem Hintergrund, flankiert von zwei chinesischen Flaggen. Werktags nachmittags stellt sich hier einer der drei Sprecher des Außenministeriums den Fragen internationaler Journalisten. Seit mehreren Monaten kommt kaum ein Pressebriefing aus ohne eine Attacke auf die US-Regierung. Besonders zackig und drastisch formuliert immer wieder Sprecher Zhao Lijian. Der frühere Diplomat hat sich besonders auf US-Außenminister Mike Pompeo eingeschossen.
Ich möchte Pompeo einen Rat geben. Wir haben mehr als genug von ihrer Arroganz, ihren Vorurteilen, ihren Lügen und ihren Gerüchten. Die kommunistische Partei und das chinesische Volk sind jederzeit füreinander da. Niemand kann Fleisch und Blut trennen, die die Partei und das Volk verbinden. Niemand wird die kommunistische Partei brechen, ohne auch das chinesische Volk zu brechen.
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping äußert sich deutlich sanfter, wenn er über den Konflikt mit den Vereinigten Staaten spricht. So zum Beispiel in einem Videogrußwort für die UN-Generalversammlung in New York Ende September.
Die Staatengemeinschaft sollte den Versuch ablehnen, neue weltweite Machtblöcke aufzubauen, die nur dazu da sind, andere Staaten auszugrenzen. Wir sollten Win-Win-Kooperationen anstreben und ideologische Streitigkeiten beiseite legen. Und wir dürfen nicht in die Falle tappen, einen Zusammenprall der Zivilisationen zu riskieren.
Für viele internationale Politologen ist dieser Zusammenprall der Zivilisationen, also der vielzitierte Clash of Cultures, bereits jetzt Realität. Einige Kommentatoren sprechen inzwischen gar von einem neuen Kalten Krieg. Der Politologe Eric Huntman von der privaten New York University in Shanghai hält wenig von dieser Bezeichnung.
I don't like the terminology. I think it's clear that we are in another period of sort of.
Wir befinden uns offensichtlich in einem neuen Großmächtekonflikt. China wird immer mehr zu einem Konkurrenten der USA in vielen Bereichen. Und es sieht auch so aus, dass sich dieser Trend fortsetzt. Aber die Art und Weise des Wettbewerbs unterscheidet sich sehr vom Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion. Damals gab es etwa viel weniger Austausch zwischen den beiden Staaten als heute zwischen China und den USA. Es gab die wirtschaftlichen Abhängigkeiten nicht. Auch zwischen den beiden Gesellschaften gab es viel weniger Austausch als heute. Ganz zu schweigen von den Möglichkeiten der heutigen globalen Kommunikation und den Reisemöglichkeiten.
Klar ist aber auch, das letztgenannte Argument ist in der Realität nicht mehr viel wert. Die Corona-Pandemie hat die Reisetätigkeiten zwischen China und den USA quasi zum Erliegen gebracht.
Wann Chinas Führung und die Regierung in Washington die Corona-bedingten harten Einreiseregeln wieder lockern, ist noch unklar. Fraglich ist auch, ob der zivilgesellschaftliche und wirtschaftliche Austausch zwischen den USA und China überhaupt wieder das Niveau erreicht wie vor der Gesundheitskrise. Denn es sind strukturelle Probleme, ideologische und politische Konflikte, die das Verhältnis zunehmend bestimmen. Allein ein Machtwechsel im Weißen Haus kann daran noch nichts ändern, wenn auf der chinesischen Seite alles unverändert bleibt. Auch die US-Demokraten um Joe Biden stehen der chinesischen Führung mittlerweile kritisch gegenüber. Der Konflikt zwischen China und den USA ist gekommen, um zu bleiben.
Der Kampf um die Pole Position, die Supermächte China und USA. Thorsten Teichmann und Steffen Wurzel berichteten. Und wenn es ein Land gibt, über das Sie gerne mehr erfahren wollen, schreiben Sie uns die Vorschläge für Ihre Wunschweltzeit an weltzeit@deutschlandradio.de. Danke fürs Zuhören, sagt Isabella Kohler.